Bevor es gleich losgeht mit Backstage Folge 194, möchte ich gerne darauf aufmerksam machen, dass ich zu Gast war in einem anderen Podcast. Und zwar bei Podcast Fable von der lieben Anne. Und da habe ich einige Fragen beantwortet. Zum Beispiel, wie und warum ist der Backstage Podcast entstanden? Wie viel Zeit stecke ich in die Produktion einer Folge? Welche Technik verwende ich? Was war bislang meine liebste Aufnahme? Wie kam es zu meinem neuen, zweiten Podcast? Und welche Podcasts höre ich eigentlich selber gerne? Ich finde, es ist ein sehr schönes Gespräch geworden, weil ich mich auch echt wohlgefühlt habe. Die Anne macht das sehr schön. Schaut gerne mal in die Shownotes, da setze ich den Link zum Podcast-Fable rein. Jetzt geht's los! Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Rosa Hölger. Rosa wohnt in Eberswalde bei Berlin und ist Liedermacherin. Ihre Songs sind frech, rotzig, ehrlich, humorvoll oder melancholisch. Der Verhärtung und Verbitterung der Welt setzt sie Witz, Wut und Leichtigkeit entgegen. Aktuell arbeitet Rosa an ihrem neuen Album Für immer Gummistiefel und sie darf Musik für eine Theaterproduktion schreiben. Der Wunschpunsch von Michael Ende, inszeniert am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Zudem arbeitet Rosa als Nachhaltigkeitsmanagerin. Im Backstage-Podcast sprechen wir auch über Rosas Zusammenarbeit mit Dota Care, analoges und digitales Leben, Authentizität, Lampenfieber und Sternenhimmel. Hallo Rosa!
Hallo Leni!
Ich freue mich total, dich kennenzulernen. Ich bin schon total gespannt, weil ich habe dich ja angesprochen, ob du vielleicht bei mir zu Gast sein möchtest. Und du hast ja gesagt. Das freut mich halt immer total.
Ja, ich freue mich auch.
Wenn jemand dann auch wirklich Lust hat. Ja, sehr schön. Ich habe schon mal so ein bisschen was über dich gelesen und fand deine Selbstdarstellung interessant, weil bei dir stehen oft die Begriffe grinsend, DIY, rar und roh und da. Ja. Wie würdest du denn selbst deine Musik oder dein Musikprojekt beschreiben? Sind das die Worte, die dir dazu einfallen?
Ich glaube, das ist so das, was, ja, das ist so, würde ich sagen, die Essenz oder runtergebrochen, würde ich sagen, eben, ich habe viele melancholische Lieder, aber was immer durchschlägt, ist, auch zwischen den Songs, ist einfach eine Lebensfreude vielleicht oder ein schön hier zu sein und wir haben eine geile Zeit zusammen. Und dann geht man auch auf Achterbahnfahrt durch die Emotionen, aber man kommt immer wieder auch oben an. Ich glaube, das ist so dieses grinsend. DIY, ja, ist eine Grundeinstellung, DIY zu sein oder vieles selber zu machen oder eben nicht zu denken, wie kann das jetzt irgendwie noch mehr shiny sein, sondern wie kann es irgendwie vor allem echt sein und irgendwie mit wenig Ressourcen man vieles machen, weil es eben dieses Echtere ist. Hm. Und dieses Rohe, ich glaube, das ist es eben auch, ne, dieses nicht hochpolierte oder es geht nicht um Schönheit, sondern um Ausdruck, um irgendwie einen wahren Kern zu finden oder zu fühlen. Und ja, diese Bühnenpräsenz, das ist dieses Da. Und das macht mir einfach total Spaß, bei Konzerten so im Moment zu sein und irgendwie genau diese Präsenz auch aufzubauen und zu merken, wie ein Raum zu einer Stimme wird oder wie sich Menschen verbinden durch einen Moment, den man so kreiert. Und das macht mir total Spaß.
Das ist auch eins der ersten Dinge, die mir bei dir auffielen, deine Art zu singen, weil du kannst singen, ganz offensichtlich kannst du wunderschön singen, aber bei dir geht's nicht in erster Linie drum, sauber Töne zu treffen, sondern es geht total um den Ausdruck. Und wenn du was humorvoll rüberbringen möchtest, dann wird richtig gegrummelt oder gequetscht oder gequietscht oder ne? Also toll, finde ich total super, weil ich komme ja auch aus dem Schauspiel, ich liebe sowas, wenn Menschen mit Stimme arbeiten und da auch experimentieren und so. Aber das war schon so eins der ersten Dinge, wo ich dachte so, oh, das ist anders als das, wie ich es sonst von speziell auch LiedermacherInnen kenne.
Ja, das ist so, die Form ein bisschen sprengt, ne?
Ja. Ja, oder auch mal so rotzig wird oder so Richtung Punk geht oder so. Ich hatte jetzt auch gelesen, dieser eine Artikel über deinen Auftritt bei der Leipziger Liederbühne, wo du als angenehm seltsam beschrieben wurdest.
Das ist
ein tolles Kompliment, oder?
Es ist so lustig. Ich liebe diese Beschreibung. Ja, angenehm seltsam.
Genau, ehrlich und rotzig, facettenreich und angenehm seltsam. Ja, sehr schön. Was für Instrumente spielst du?
Ich spiele auf der Bühne, spiele ich vor allem Gitarre. Ich habe aber eigentlich Klavier gelernt und das ist so mein Urinstrument, also klassischen Klavierunterricht gehabt. Das mache ich auch immer noch sehr gerne, aber habe auch echt 10 Jahre irgendwie kein Klavier gehabt und jetzt habe ich wieder eins. Also so, das ist nicht, also für Songs ist die Gitarre mein Instrument.
Akustische Gitarre oder auch E-Gitarre?
Also ich habe ja auch 2 Projekte. Ich habe noch ein Punk-Projekt, aber das ist so ein, wir haben keinen Song veröffentlicht und wir haben so 2 Auftritte im Jahr und dann fetzen die total. Diese Punk-Band heißt Rosa sieht rot. Da spiele ich E-Gitarre. Aber ich würde sagen, das ist eher, ich komme so von dieser wirklich so einer kleinen Konzertgitarre. Also meine Mutter hat mir mal ein paar Akkorde gezeigt und damit habe ich irgendwie angefangen. Also ich hatte nie Gitarrenunterricht. Und diese Gitarre, auf der entstehen eigentlich alle Songs, das ist eben so eine kleine Konzertgitarre, so eine Dreiviertel, die ist so schön handlich, so schön klein. Die hat meine Mutter mal irgendwann wirklich aus einem Schrottcontainer gezogen. Weißt du, diese offenen Bauschuttcontainer?
Ja, ja.
Und das ist meine Schrotti. Und die, auf der schreibe ich die Songs. Und dann auf Western-Gitarre spiele ich sie dann. Aber das ist so, da kommt so der Ursound, kommt eigentlich aus so einer abgefuckten Konzertgitarre.
Also auch wieder sehr echt und sehr DIY, ne?
Sehr roh, ja.
Ja, sehr roh, genau. Ja.
Ja, eigentlich ist das, was ich so machen will, jetzt, wenn ich nochmal mehr auf Konzerte gehe oder wenn wir mit Band auf Konzerte gehen werden im nächsten Jahr, dann will ich auch ein bisschen mehr Konzertgitarre spielen. Mhm. Und auch E-Gitarre. Also eigentlich alle Gitarren. Ja.
Nimmst du noch irgendeine Art von Musikunterricht oder bringst du dir jetzt auch Dinge selber bei?
Nee, ich habe mal, wann waren das? Vielleicht 2015, 16 habe ich mal ein paar Gesangsstunden gehabt. Aber das habe ich auch nie so gelernt. Aber nee, mache ich gar nicht. Und es ist, glaube ich, auch nicht meine Stärke jetzt. Ich bin nicht virtuos an irgendeinem Instrument. Und das brauche ich aber gefühlt auch nicht sein. Sondern dann gibt's da irgendwie halt andere Leute, die mit mir zusammen Musik machen und die das reinbringen. Und ich bin halt, ja, ich bin eine Liedermacherin, ich bin eine Songwriterin. Und das ist das, was es ausmacht. Oder dass es eben die Texte sind oder wie ich irgendeine Melodie singe oder sowas. Aber so dieses, dass ich irgendein Instrument krass beherrsche, das habe ich auch gar nicht so den Anspruch an mich. Mhm.
Wie fing dann das für dich an, dass du selber auch Songs geschrieben hast und damit auch aufgetreten bist?
Also das Auftreten hat angefangen, als ich nach Erfurt gezogen bin. Also zum Studium bin ich nach Erfurt gezogen. Und davor Lieder schreiben tue ich aber schon irgendwie seit immer. Also ich weiß, dass ich das erste wirkliche Lied geschrieben habe. Da lag ich im Bett und konnte nicht schlafen. Da war ich 11 Jahre alt und dann habe ich halt vor mir hin irgendwas erfunden. So hat's angefangen. Die sind natürlich nicht gut gewesen oder jetzt aus dem heutigen Blick nicht gut gewesen. Es war so, da war Yvonne Katterfeld gerade groß. Und das hatte Yvonne Katterfeld Vibes, mein Lied, was ich mit 11 Jahren geschrieben habe. Also genau, deswegen, das ist einfach schon immer da, würde ich sagen, dieses Liederschreiben. Mhm. Und dann vor anderen Spielen, ich hatte mit so 15, 16 habe ich einen Freundeskreis kennengelernt, die ganz viel selber eben Gitarre gespielt haben und gesungen haben. Und dann saßen wir da bis nachts vorm AJZ, also vom Alternativen Jugendzentrum, und haben da die Gitarre kreisen lassen. Und das war so eigentlich diese erste Erfahrung, dieses irgendwie schon draußen, aber eigentlich einfach mit dem Freundeskreis zocken. Und das hat mich ganz doll geprägt, so diese Straßenmusik-Erfahrung auch. Also ich bin dann auch auf Straßenmusik-Tour gegangen und so. Und das waren so die Anfänge.
Und wie viel hast du jetzt schon veröffentlicht?
Also 2017 war die erste EP, viele sein. Dann haben wir so eine Doppel-EP-Sache gemacht. Aber eigentlich sind es eben ja auch 2 EPs, aber auf einer CD dann waren die zusammen. Das waren so 2 Live-Sessions. Wir waren bei den Hamburger Küchen-Sessions. Ja, kennst du die Hamburger Küchen-Sessions? Die machen ganz viele YouTube-Videos und ist wie so eine handverlesene, schöne, ja, einfach so ein ganz, ganz schönes Format. Da war auch irgendwie Bela B. war da auch mal oder sowas, aber es ist so ganz schöne Videos. Und das haben wir dann aufgenommen, haben daraus eine CD gemacht. Dann hatten wir noch ein Offline-Album. Das ist wie so eine B-Seite vom Gefühl her. Also Nichts dafür, nichts dagegen haben wir dann auch nochmal auf Streaming gestellt. Aber sonst gibt's das einfach als, auf Bandcamp kann man sich das runterladen oder eben als CD. Da sind auch sehr viele englische Sachen drauf. Und jetzt, dieses Jahr, ach genau, dann hatte ich noch eine Single Winter in Spechte, das ist 24 rausgekommen. Und jetzt dieses Jahr kommen so peu à peu Songs raus von unserem kommenden Album, das Für immer Gummistiefel heißt.
Genau, da reden wir auch gleich noch drüber. Da muss ich auch gleich mal sagen, auf deiner Webseite steht 2.6.2026. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und habe festgestellt, du meinst 6.2.
Oh, das ist aber gut, dass du mir das sagst.
Genau, also nicht verwirren lassen, da ist es andersrum. Ja, also im Februar 2026. Ich schreib's dir auf. Ich habe dann nämlich nochmal geguckt und dachte, oh, bin ich jetzt so verstrahlt heute früh, dass ich das so überlesen habe. Nein, es steht tatsächlich andersrum. Ja, okay. Also im Februar 2026 kommt Für immer Gummistiefel. Aber bevor wir darüber reden, weil du jetzt gerade darüber gesprochen hast, was du alles veröffentlicht hast und du hast oft wir gesagt, was für ein Team hast du denn da hinter dir?
Also ich spiele ja solo, aber ich spiele auch mit Band. Wir spielen manchmal zu zweit, manchmal zu dritt, manchmal zu viert, aber wir sind so dieses Konglomerat aus vier Leuten, Tommy, Judith und Levin und ich. Bisher ist es auch, die ganzen Veröffentlichungen sind sehr klein eigentlich, ne? Also wir haben jetzt bei den ganzen Sachen, die bisher rausgekommen sind, eigentlich, da gab es diese Band auch in dieser Form noch gar nicht. Und deswegen ist es für uns auch was ganz Besonderes, jetzt zum ersten Mal ein Bandalbum rauszubringen, weil das halt wirklich einfach ein ganz anderer Sound ist und eben auch mehr so dieses klassische Liedermacher-Zeugs verlässt und mehr eine soundliche Fülle kriegt und auch total, wir haben super viel rumprobiert und wirklich sehr verschiedene Klangwelten auch geschaffen. Und da bin ich sehr gespannt und freue mich total drauf, das rauszubringen, was da so die ganze Zeit so schlummert und da ist. Und das mal in die Welt zu bringen. Und jetzt Ende Oktober, am 26. Oktober, jetzt muss ich wieder das Datum nachgucken, nicht, dass ich es wieder das ist der Freitag. Jetzt bin ich ja unsicher. Ist der 26. ein Freitag?
Jetzt muss ich natürlich auch mal gucken, wann diese Podcast-Folge hier denn so geplant ist, online zu gehen. Doch, so. Ja, also das wäre Ende Oktober, dann kannst du noch, kannst du auch Werbung machen.
Was ich meinte, jetzt habe ich den wahren Versprecher gefunden, es war Ende September. Also, wenn dieser Podcast da ist, dann wird es ein Song veröffentlicht worden sein, der Jackett und Jogginghose heißt und der fährt so richtig fett Bandsound auf. Und das ist ein Song, der richtig Bock macht zu spielen, der so ganz doll treibt.
Wie organisiert sich das vielleicht auch so finanziell gesehen? Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn du ja alleine unterwegs bist, dann musst du ja nur nach dir selber schauen, wie dein Terminkalender aussieht und musst auch nur nach deiner eigenen Gage schauen. Aber wenn du jetzt mit einer ganzen Band unterwegs bist, hat das ja schon eine Größe.
Das stimmt. Also wir gucken natürlich jetzt, wenn wir auch entscheiden, ist das ein Solo-Gig oder ein Band-Gig, dann gehen wir genau nach diesen zwei Sachen eben. Also einmal wer überhaupt Zeit hat und eben auch, wie viel Budget irgendwie da ist. Und dann, für kleinere Rahmen ist es dann ja auch irgendwie schön, Solo zu spielen. Und aber so ergibt sich das bisher eigentlich immer ganz gut, dass das immer für alle passt. Ja, das ist, glaube ich, auch voll gut, so eine Flexibilität zu haben. Oder das finde ich auch ist der Vorteil daran, eine Singer-Songwriterin zu sein, dass man eben auch Solo spielen kann und nicht einen Gig absagen muss, weil der Bassist nicht kann. So, das ist ja ganz oft so bei Bands. Ja, flexibel, Bands.
Wie oft trittst du auf so im Jahr oder ist das sehr unterschiedlich?
Also jetzt letztes Jahr und dieses Jahr sind es so 30 Konzerte etwa.
Wow. Mhm.
Ich habe mal 2018, 19 habe ich mal ein Jahr nur von der Musik gelebt und da waren es dann auch irgendwie 50 Konzerte. Also
krass, ja.
Das sind schon viele und aber das ist auch schön. Und was ich halt total schön finde, ist, dass ich da gar nicht so viel organisiere tatsächlich, sondern dass da ganz viel auf mich zukommt. Und also letztes Jahr habe ich noch viel organisiert und dieses Jahr schon. Ich hatte so ein paar Jahre auch nach Corona und hatte ich ein bisschen weniger gemacht. Aber das baut sich so auf, dass ich dann eben auch viel angesprochen werde. Und Das ist dann schon so ein kleiner Grundstock, was so selber läuft einfach.
Oh, das ist aber echt Luxus, ne? Also wenn man nicht selber so auf Akquise-Suche gehen muss und dann 200 Mails am Tag raushaut und hofft, dass jemand antwortet, ne? Super.
Ja, das ist schön. Und das ist ja auch ein schönes Zeichen oder eine Resonanz, oder das bestärkt ja auch, ne, dass man da weitermacht, ja, wenn da Leute auf einen zukommen und da Bock haben.
Es gibt auch noch ein Musiklabel, unter dem du bist?
Ja, das ist jetzt seit diesem Jahr und ich finde es total schön, mit denen zusammen das Album zu machen. Die heißen Unser aller Eins und sind aus Österreich und haben so, ja, verschiedenste deutsche Musik unter sich. Ja, einfach super coole Alternative-Sachen, aber auch teilweise auch mehr poppig als ich, aber teilweise auch einfach cool, freaky, lustige Sachen. Ja, und den Jo, den habe ich vor ein paar Jahren schon mal kennengelernt. Der hatte mir vor ein paar Jahren schon mal geholfen bei was. Und von dem her war das so was Neues, aber trotzdem was sehr Vertrautes, da wieder mit Jo zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich total, ja, dass wir das jetzt so zusammen machen, dieses Album rauszubringen.
Ich habe mir so ein bisschen Live-Auftritte auch von dir angeschaut. Es gibt ja auch einen YouTube-Kanal von dir, wo man einiges gucken kann, oder Instagram, ne, so kleine Snippets. Und mir fiel da schon auf, wie souverän du auch wirkst auf der Bühne. Sehr witzig und charmant und sprichst auch mal ein Gedicht ein oder so. Also wirkt das für mich nur so, bist du eigentlich total aufgeregt und alles ganz schlimm? Oder ist das halt echt so, du gehst auf die Bühne und du bist halt einfach voll in deinem Element?
Ich bin schon eine kleine Rampensau, würde ich sagen.
Ja.
Und es heißt trotzdem nicht, dass ich nicht aufgeregt bin. Ich glaube, das ist auch die Kehrseite, oder das ist was Positives, aufgeregt zu sein. Also es kommt immer auch drauf an, in welchem Rahmen. Es gibt auch Rahmen, wo ich einfach auf die Bühne gehe und nicht davor einen Moment brauchte, der irgendwie eine spezielle Energie ist, so. So würde ich es, glaube ich, eher sagen, ja. Also man kann sagen, ich bin aufgeregt, aber auch es ist halt eine innere Vorbereitung, ne? Und ich, ja, je nachdem, wie neu dieser Rahmen ist oder wie herausfordernd, aber es macht mir eigentlich immer Spaß. Und das Schöne ist, auf der Bühne ist es immer weg. Also ich habe dann wirklich, ich habe auch dieses Lampenfieber, ne? Das heißt ja Lampenfieber, und das ist mir jetzt nochmal so aufgefallen, dass ich das wirklich habe, ne? Ich fühle mich davor so schlecht. Und
ah, echt? Ja.
Ich habe das schon teilweise, ja, ne? Dass ich auch so denke, so, oh, aber jetzt. Und dann es fühlt sich so an. Und es ist ja auch schön, sich da so kennenzulernen und nicht das als ein schlechtes Zeichen zu sehen, sondern als was, okay, das ist halt Teil der Vorbereitung. Dieses Gefühl, ich staue gerade alle Energie an, um die dann auf der Bühne so raus zu explodieren. Das ist es eigentlich, würde ich sagen, wie ich meine Aufregung oder Vorbereitung beschreiben würde, ist ein Anstauen von Energie, ein sich eigentlich sehr viel zurückziehen, und dann kommt das alles raus.
Das ist voll gut beschrieben. Also das würde ich bei mir, glaube ich, auch so sehen, weil ich würde bei mir nicht sagen, dass ich Lampenfieber habe, weil ich dieses Wort Fieber irgendwie zu negativ finde. Dafür bin ich dann zu positiv aufgeregt vor einem Auftritt. Aber dieses Konzentrieren und dann Explodieren, das finde ich ein schönes Bild dafür.
Ja, ja, ja. Dieses Fieberding ist auch nicht immer so, aber es ist schon so, dass ich manchmal, wenn es irgendwie was Besonderes ist oder eben ich da viel mich vorbereite, dann wirklich auch mich einfach hinleg und mich ein bisschen krank fühle. Aber es ist ja kein Kranksein. Also deswegen,
ja, ja,
das passiert, dass ich mich da ein bisschen krank fühle.
Ja. Ist es unterschiedlich, je nachdem, wie groß dein Publikum ist? Wenn du ein großes Publikum hast, bist du aufgeregter?
Ja, tendenziell schon. Oder halt auch, wie doll ich irgendwas Neues ausprobiere oder nicht. Oder jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt bei der Punkband einen Auftritt, wo wir ganz, ganz viel Performance gemacht haben dann. Und es war halt super viel Neues ausprobieren. Und das war halt auch, ne, das noch viel mehr so ein Überlegen von, okay, wann sage ich was, und dass man da so einen Bogen wirklich sehr weit spannt und eben dieser ganze Bogen neu war. Und da war ich halt auf jeden Fall in meinem kleinen Lampenfieber-Rückzugsmodus davor. eine ganz schöne Zeit, ja. Aber es hat dann mega gebockt und es hat alles geklappt, und das ist es halt auch, ne, dass man dann halt, das ist halt Vorbereitung, ja, und das ist ein Teil davon.
Ja. Ja, das kommende Album, wie lange arbeitest du denn da jetzt schon dran?
Also wir haben letztes Jahr im Sommer die Bestätigung bekommen, dass wir einen Förderantrag durch, also dass wir eine Förderung kriegen. Und dann hat das so angefangen. Und dann haben wir uns ziemlich viel Zeit genommen für die Aufnahmen. Auch ein bisschen, weil ich dachte so, hey, wenn man schon mal eine Förderung hat und es ist unser erstes Bandalbum, ich hatte irgendwie Bock, das richtig fett und gut zu machen. Und ich würde sagen, das ist uns auch gelungen. Und wir haben ganz viele Freunde dabei gehabt und es haben einfach ganz, ganz viele Menschen da mitgewirkt. Und es ist wirklich das Gegenteil von einem, ich sitze irgendwie in meinem kleinen Zimmerchen und spiele eine Gitarre ein und singe, sondern es ist halt wirklich ein ganz breites und facettenreiches Ding geworden. Ja, also seit letztem Sommer. Oder im Herbst haben wir die Aufnahmen angefangen, aber so im Sommer hat das Vordenken angefangen.
Es sind ja auch schon 2 Singles, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind schon 2 Singles draußen. Und da muss ich natürlich mit dir vor allem über Sterne sehen reden, weil darüber habe ich dich ja auch gefunden. Das ist nämlich mit Dota Kehr zusammen. Und Dota Kehr höre ich immer auf dem Weg zur Arbeit.
Ach, schön.
Ja, weil mein Kollege sie auch sehr schätzt. Und da singen wir dann auch immer gerne mit. Ja. Und ja, da habe ich dann gedacht, oh, wer bist du denn? Ja, wer ist denn das neben Dota Kehr? Das ist ja spannend. Deswegen, wie hast du denn Dota Kehr kennengelernt? Und wie kam es dazu, dass du mit ihr auftrittst?
Also zum ersten Mal kennengelernt haben Dota und ich uns 2015. Also schon eine Ja, ist schon richtig lange her. Und da war sie in der Jury von einem Wettbewerb, bei dem ich Preisträgerin war. Das war so das Treffen junge Musikszene. Das ist auch falls hier Menschen zuhören, die unter 21 sind, wärmste Empfehlung, da teilzunehmen. Das ist ein Förderprogramm für Jugendliche, wo man eine Woche in Berlin ist und mit ganz vielen tollen MusikerInnen, sind glaube ich so 11 Bands oder sowas, die dann so zusammenkommen und man da einfach eine Woche lang alles um Musik macht. Und das hat mich total geprägt. Da war ich dann auch viele Jahre, weil ich dann im Jahr drauf war ich nochmal eingeladen zu einem Folgeförderprogramm für Songwriting. Dann war ich irgendwie auch mal noch im Presseteam und dann war ich als Moderatorin da und so. Also so hat mich das so viele Jahre begleitet, dieses Treffen. Man kann auch immer als Ehemalige wiederkommen und sowas. Also total, total toll. Und da haben Dota und ich uns zum ersten Mal kennengelernt. Und dann haben wir auch viele Jahre nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Und im letzten Jahr war eben diese Konzertreihe Luft und Lieder, wo ich jetzt dieses Jahr auch gespielt habe. Und da haben wir uns zum ersten Mal eben nach längerer Zeit wiedergesehen und da haben wir Nummern nochmal ausgetauscht und seitdem sind wir so in Kontakt. Ich hatte sie gefragt, ob sie Lust hat, bei unserem Album dabei zu sein und hatte ein Lied im Kopf, was sie dann aber gar nicht so gefühlt hat für sich selber. Und dann...
Ach, krass, ja.
Und dann hat sie gesagt, aber schick mir gerne mal noch ein paar andere Lieder. Und dann hat sich Dota Sterne sehen ausgesucht, um da mit dabei zu sein.
Also das Lied gab's schon, das war von dir und sie hat sich ausgesucht, da mitmachen zu wollen.
Ja, genau. Und dann haben Dota und ich zusammen dieses Duett sozusagen draus gemacht. Ne? Also ja. Dota hat gesagt, wie findest du es, wenn ich den ersten Satz singe und dann du den zweiten und so. Also so haben wir dann schon sozusagen diese Komposition haben wir dann schon zusammen gemacht. Aber der Song grundsätzlich ist von mir.
Und du bist jetzt auch mit ihr schon auf der Bühne gestanden, ne?
Das war jetzt Ende August. Das ist eben diese Konzertreihe Luft und Lieder. Ist das Prinzip, dass 3 Menschen verschiedene Leute einladen. Also Dota hat 2 Abende, Max Prosa und Felix Meyer sind noch 2 andere Hosts. Und die holen sich dann Songwriter rein und dann macht man zu dritt diesen Abend. Und das Schöne ist so, die erste Hälfte ist so ein, jeder Songwriter stellt sich vor oder es gibt eben so Solo-Slots und dann in der zweiten Hälfte machen wir ganz viel zusammen. Und das war total schön. Da haben wir am Tag davor haben wir nochmal geprobt und uns ein paar Sachen irgendwie zusammen angeguckt, wo man sich gegenseitig supporten kann oder ergänzen kann. Und dann haben wir da die zweite Hälfte ganz viel zusammen gesungen. Und das hat total Spaß gemacht. Und ist ja auch was sehr Einmaliges oder was Einzigartiges, wo es auch total, glaube ich, sehr schön ist für das Publikum zu wissen, das ist halt was jetzt heute so ist und wer weiß irgendwie, wann wieder so ein Konzept da ist.
Und nicht wiederkommt so, ja, genau. Ja.
Ja. Ja, ja. Diese Kombination aus Menschen auf einer Bühne. Mit Danny Duke war das noch, also wir waren eben zu dritt. Ja. Und das Schöne ist, Danny Duke hat den Gesang von Dota aufgenommen. Also wir haben das war so ein Full-Circle-Moment. Ja.
Ja. In dem Sterne-Sehen-Song geht es ja auch sehr um das, um den Wunsch danach, wieder mehr analog zu leben. Ne? Also in dem Musikvideo werden Handys an die Wand genagelt und mit Acrylfarbe angemalt und als Leinwand benutzt und so, aber Hauptsache eben nicht als Handy, beziehungsweise die, die es als Handy benutzen, sind solche Handy-Zombies dann, yeah, mit Sonnenbrillen, die dann nur so drauf rumtippen.
Yeah.
Ja, ist das...
Und Kopfhörer noch, so alle Sinne.
Und
alle
genau,
Sinne,
genau, ja, ja, es war alles zu, ja, ja. Mhm. Hat nichts mehr gesehen und du möchtest eben Sterne sehen, ja.
Yeah.
Ist das so ein Thema für dich, dass du versuchst, ja, ein bisschen aus der digitalen Welt rauszukommen?
Ich glaube, das ist so ein Zeitgeistthema auch, oder? Wollen wir das nicht alle und sind wir nicht alle da total absorbiert? Und das war uns, glaube ich, auch im Video total wichtig, irgendwie nicht so ein Feindbild aufzubauen, sondern wir haben die extra lotterig angezogen, die Zombies, die Handy-Zombies, ne? Dass das nicht so dieses, ja, ja, die anderen und wir sind irgendwie besser, sondern
ja, ja, ja,
dass wir echt versucht haben, eigentlich so, das sind die zwei Seiten von uns allen. Ich schätze mal, dass wir das eben alle drin haben, aber es wird, glaube ich, immer weniger, dass man das auch kritisiert oder es braucht es, glaube ich, dass man immer wieder da diesen Abstand davon gewinnt und vielleicht sich auch gegenseitig erinnert, dass eben Social Media ein schwarzes Loch ist, mhm, was schon immer tot ist oder also was ist Soziales, ne, und da so rauszubrechen. Und was mir an dem Lied gefällt, ist, dass es eigentlich ein Protestsong ist, aber keiner gegen irgendwas, sondern für, also er sagt ganz viel für etwas. Das, ja, mag ich an dem Lied.
Totale Leichtigkeit auch, also überhaupt nichts Hartes dran, ja.
Ja, ja. Und das ist, glaube ich, so vielleicht einer der Zauber dieses Liedes, dass er wirklich ein Gegengefühl aufmacht.
Ja, das mit Social Media. Du hast ja vorhin auch beschrieben, dass du halt dieses DIY so magst und das Echte und das jetzt ist es da und dann kommt es eben nicht wieder, ne? Das Besondere am Moment. Wie gehst du denn mit Social Media für dich um? Also du bist ja auch auf Instagram sehr vertreten zum Beispiel. Hast du auch vor, mal von Meta wegzukommen, mal ins Fediverse reinzuschauen oder bist du da schon?
Also ich habe ein Newsletter, sagen wir es mal so. Mhm. Ich habe ein Newsletter, ich habe auch verschiedene andere Kanäle. Ich finde, ich habe jetzt so einen Telegram-Kanal auch aufgemacht, wo man sich so einen News-Ticker irgendwie reinfahren kann. Und ich fände es total schön, wenn wir davon wegkommen. Es ist natürlich total paradox, dass ich auf Social Media Clips teile, wo ich sage, weltweit Netz, mach jetzt mal Platz für mehr analoges Leben. Ist ja wie eine Ironie in sich oder ein Paradoxon oder sowas, aber ich glaube, da kommen wir auch nicht drum rum. Damit müssen wir alle leben, mit diesem Paradoxon, dass es eben mittlerweile so ist, dass diese Welten sich so sehr verschränken, dass wir damit umgehen müssen. Und wenn man jetzt auf Konzerten rumhuscht, wie Leute mittlerweile mit einem Selbstverständnis auf einer Bühne rumhuschen und filmen und eigentlich wie das fünfte Bandmitglied sind oder sowas und man so denkt so, Leute, ich dachte, ich bin hier in der Realität. Mhm. Und dann kommt hier so dieses Digitale noch dazu und bestimmt maßgeblich das Live-Erlebnis mit. Das ist natürlich eine Entwicklung, wo ich keinen Bock darauf habe, aber wo ich jetzt auch nicht für mich den Weg gefunden habe, außer den Appell eben, hey, holt euch die Newsletter, geht auf Konzerte, seid selbst analog unterwegs. Habt die Augen in der Welt so auf, dass ihr darüber eure Erlebnisse holt. Vielleicht ist es das eigentlich, ne? Also,
oh,
dass
ja,
man,
schön, ja. Mhm.
Dass man nicht so denkt, so, oh ja, jetzt habe ich irgendwie hier 5 Konzertschnipsel auf Instagram gesehen und deswegen habe ich eigentlich gar kein Bedürfnis mehr, auf ein richtiges Konzert zu gehen. Das ist ja, das wäre so das Traurigste irgendwie, was passieren ja kann oder was vielleicht ja auch passiert.
Also ich habe auch für mich gemerkt, was mir total hilft, ist, irgendeinen Ausflug zu machen, muss jetzt kein Konzert sein, kann auch ein Ausflug in irgendeinen Park sein und wirklich mal bewusst kein Foto zu machen, kein einziges Foto von diesem Ausflug. Also danach habe ich wirklich nur meine eigene Erinnerung an diesen Ausflug und mit der Person, mit der ich vielleicht dort war, aber ich kann nicht danach nochmal Fotos gucken oder Videos gucken und das hilft mir auch total, wirklich ganz bewusst zu schauen und halt auch wirklich da zu sein, weil ich weiß, danach ist es weg. Ich kann das nicht wiederholen. Es ist dann nur noch in meinem Kopf drin.
Ja, ja, total. Das habe ich so im Jugendalter aufgehört, Fotos zu machen eigentlich. Außer halt natürlich von Konzerten, damit man das wieder. Also, aber so, ich glaube, da haben wir alle irgendwie unsere Zwänge, aber so ja, dieses wirklich im Moment sein, finde ich auch, dass das was ist, was man lernen kann oder was dann auch vielleicht auch ganz einfach sein kann.
Aber ich finde es auch schön, dass du sagst, man kann es nicht verteufeln oder man kann jetzt nicht schwarz-weiß malen, weil, ne, dafür ist es zu komplex, das ganze Thema. Ja,
ja, ja, ja, auf jeden Fall.
Es ist noch eine Single draußen, die heißt 23 Wow.
Mhm.
Ein total geiler Song. Kannst du von dem mal ein bisschen erzählen, wie der entstanden ist und worum es da so geht?
Ja, 23 Wow ist ein Lied, das ich mit 23 geschrieben habe. Überraschung. Und das ist tatsächlich auch schon ein paar Jahre her. Aber das Thema ist aktuell und wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit aktuell bleiben. Und solange es aktuell ist, möchte ich dieses Lied spielen. Und es handelt von einer Begegnung auf einem Parkplatz, die eher unangenehm ist. Es ist ja auch schön, manchmal ins Gespräch zu kommen oder vielleicht auch zu flirten oder sowas, aber das war eine Anmache, die unangenehm war und die Verunsicherung in dem Sinn hergestellt hat, dass ich mich danach gefühlt habe, dass ich nicht mehr sicher bin. Und also Verunsicherung kann ja vieles bedeuten, ne? Aber so dieses, okay, ich fühle mich nicht mehr sicher, das war so der das, was für mich daraus entstanden ist. Und wo ich aber geschwiegen habe und wo ich weggegangen bin und danach habe ich mich gefragt, und das ist eben auch dieser Prozess in dem Song, es wird diese Begegnung beschrieben. Eigentlich ist nur ein Satz gefallen, aber ich versuche irgendwie so zu fassen, was dieser Satz bedeutet hat, was das für ein Gefühl ausgelöst hat. Und danach versuche ich zu fassen, was da eigentlich passiert ist. Also es ist eigentlich so ein innerer Monolog und auch die Stimmen, die ich erwarte, wenn ich das erzählen würde oder so. Also so sind da, versuche ich da irgendwie festzuhalten, was, glaube ich, sehr viele beschäftigt, wenn sie solche Sachen erleben.
Ja.
Und was mir auch wichtig ist oder was so dieses Grundgefühl, man kann ja sagen, es ist eine super unangenehme Begegnung, warum soll man sich jetzt dieses Lied anhören, es ist doch irgendwie alles so ein bisschen unangenehm, aber was mir auch wichtig ist, ist, dass da auch immer eine Prise Humor wieder reinkommt oder eine Leichtigkeit oder auch eine Wut, so dass am Ende dieses Songs eigentlich eine Kraft übrig bleibt.
Wow, ja, ich bin gerade platt. Super. hätte ich nicht schöner ausdrücken können. Ja, total.
Interpretation des eigenen Songs.
Ja, ja, es ist, genau, Note 1 plus mit Stern. Wie sind denn Reaktionen auf diesen Song? Fangen Leute an, dir ihre Geschichten zu erzählen, ihre Erfahrungen, die sie so haben? Oder kriegst du auch Kritik?
Ich kriege Geschichten. Ich kriege wirklich direkt nach dem Konzert ein, ey, das nächste Mal. Ne, also so ein richtiger Shift im eigenen Empowerment. Geil. Und das finde ich so cool.
Ja.
Das nächste Mal schreie ich zurück oder irgendwie solche Sachen. Ne? So ein richtiges, ja. So, ja, warum lasse ich mir diesen Platz hier nehmen? Und ja. Es ist so, und es ist auch voll fein, wenn Leute das nicht fühlen oder wenn sie denken, so, nee, es ist mir zu unsicher, ich gehe jetzt. Ne? Ist ja auch eine super gute Entscheidung, aber so zu überlegen oder so sich zu denken, so, okay, wenn ich zum Beispiel unter Menschen bin, ich habe den Support hier, du bist im Unrecht und ich kann hier rumschreien und sagen, verpiss dich so. Mhm. Und wenn diese Person dann austickt, dann ist es deren Problem, aber die soziale Kontrolle, auf die kann ich mich auch verlassen oder will ich mich verlassen oder ne, dass man eben weniger an sich selber zweifelt als an diese anderen Personen. Ja, genau, diese Reaktion, dass nächstes Mal entgegne ich da was oder hau nicht ab und es ist auch fein, wenn Leute abhauen wollen, aber man kann da, glaube ich, oder das ist das, was ich mit dem Song machen will, ein Rückgeben von Sicherheit oder von Selbstbewusstsein, um da auch was entgegenzusetzen. Und
oder Handlungsmöglichkeit, ne? Dieses ja. Nicht sich hilflos fühlen, man kann ja eh nichts machen, sondern man hat eine Handlungsmöglichkeit.
Und aber auch, ich habe auch wirklich viele Hasskommentare bekommen.
Wirklich?
Tatsächlich, ja. Das
von eingeschnappten weißen Männern, oder?
Na, ich würde eher sagen, aus der rechten Bubble.
Oh, ja. Hm.
Aber dieses kann ich dann auch gut irgendwie wegstecken. Oder denke ich mir so lustig, dass es sich in diese Bubble gespült hat. Aber das ist natürlich auch eine Seite dessen, ne? Dass das dann halt auch Menschen erreicht, die das nicht gerne hören oder die nicht diese Überzeugung haben oder ein feministisches Grundverständnis. Und dann ist ja vielleicht umso besser, dass es auch die erreicht.
Sind weitere Single-Auskopplungen geplant? Wir haben vorhin schon was angerissen. Magst du es nochmal sagen, was jetzt noch so kommt? Also, oder wie viele Singles kommen noch vor dem Album?
Wir haben wirklich jetzt, glaube ich, fast jeden Monat kommt noch mal ein Song raus, so Stück für Stück. Und das sind auch ganz unterschiedliche Facetten. Ich glaube, ich will gar nicht zu viel verraten, ehrlich
Alles
gesagt.
Dein Album erscheint auf Vinyl und auch auf CD. Und was man natürlich immer wieder bei dir liest, ist das Wort nachhaltig. Also auch die Vinyl ist nachhaltig. Denn du bist ja auch Nachhaltigkeitsmanagerin bei einer Agentur für nachhaltigen Wandel. Das ist jetzt wahrscheinlich was, womit wir jetzt nochmal einen kompletten Podcast füllen könnten. Aber kannst du mal zusammenfassen, was machst du denn da?
Was ist denn das? Also wir heißen The Changency. Und das sind Sarah und Katrin, die zwei Gründerinnen und ich. Und ich bin da über ein Praktikum reingekommen und hängen geblieben, seitdem es diese Changency gibt. Also von Anfang an eigentlich dabei. Und das erste Projekt war zum Beispiel mit Seed zusammen, mit der Band, haben wir die erste wissenschaftliche Studie zur Nachhaltigkeit von Großkonzerten in Deutschland gemacht. Dann war ich Projektmanagerin von einem Mobilitätsprojekt zusammen mit Anne-Mai Kantereit. Und so arbeiten wir mit größeren Bands zusammen. Jetzt Milky Chance war das letzte, was wir gemacht haben. Es war in Kassel, auch Ende August, da habe ich ein Awareness-Konzept gemacht und auch eine Mobilitätsbefragung. Also so ist es gerade, also Mobilität ist es so lustig, weil es so, weil man da nicht so dran denkt. Generell, wenn man sagt, okay, Konzert und Nachhaltigkeit oder Musik und Nachhaltigkeit, fragen ganz viele so, aha, und was bedeutet das? Und dann sage ich Konzerte, Veranstaltungen, kannst du gucken, okay, was für ein Strom ist da, ne, Gastronomie. Gibt es da veganes Essen oder wird da nur die Bratwurst verkauft? Und das Dritte, und das ist eigentlich das, was glaube ich, am wenigsten Bewusstsein hat, ist, dass eben die Anreise von den Fans am meisten ausmacht. Und das sind eben 80%, also so 40, je nachdem wie regional oder nicht, ist das der größte Anteil der Emissionen. Und so ist so der Fokus über die Jahre dieser Nachhaltigkeitsarbeit auch immer mehr auf die Mobilität gerutscht. Und da bin ich viel dran. Jetzt haben wir auch mit FC St. Pauli zusammen was gemacht.
Das sind dann so einzelne Projekte so.
Das sind einzelne Projekte und wo man versucht irgendwie ja einfach eine große Reichweite auch zu kreieren. Oder das ist auch die Superkraft dieser Branche, ne? Also wir sind nicht die Stahlindustrie und ballern die ganze Zeit riesige Mengen an Emissionen raus, aber was wir machen können, ist eben diesen positiven Handabdruck schaffen, indem wir unsere Reichweite, die wir haben, nutzen für nachhaltige Themen oder um einfach zu zeigen, hey, es ist auch vielleicht gar nicht so schwer, um das einfach ein bisschen zu fördern oder ja, jetzt mittlerweile vielleicht auch gar nicht mehr das Wort Nachhaltigkeit in den Mund nehmen zu müssen, sondern zu sagen, hey, der einfachste Weg, wie ihr zu uns kommt, ist mit dem ÖPNV, das ist kostenlos im Ticket mit drin. Und so einfach so ein neues Normal zu etablieren, das ist so, finde ich, eine total schöne Aufgabe und macht mir total Spaß.
Muss das denn auch immer teurer sein, wenn man was versucht, nachhaltig zu machen? Ich habe jetzt gerade bei der Bratwurst dran gedacht, weil die kostet wahrscheinlich halt weniger als irgendein veganes Curry.
Vielleicht weniger als ein Ersatzprodukt könnte sein. Aber das ist auf jeden Fall auch eine der Kernfragen immer, ne? Aber ich glaube, ganz vieles ist Umstellung. Und das ist dann sozusagen die Arbeit, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Also wenn man jetzt überlegt, was ist denn Nachhaltigkeit, dann hast du ja die Effizienz, eigentlich, dass du weniger Strom verbrauchst zum Beispiel. Also im Bereich Energie ist es super schnell so, dass du wirklich Geld sparst, wenn du da nachhaltiger wirst. Und Konsistenz, also dass du im Kreislauf Ressourcen hältst, es bedeutet auch, dass du Sachen vielleicht reparierst, das ist auch günstiger. Die Suffizienz ist ja, dass du weniger verbrauchst von etwas. Und das ist ja das Antikapitalistischste, was man überhaupt tun kann. Und damit finde ich auch das, was wir am meisten noch brauchen, nämlich weg von der Wachstumslogik zu kommen. Das ist ja der Ursprung der größte Ursprung für unsere Nachhaltigkeitsproblematik. Und wenn man jetzt zum Beispiel denkt, Tokyo Hotel, was die irgendwie für eine Show aufgefahren haben in der Wuhlheide, das waren halt alle möglichen Special Effects, die man irgendwie haben kann, mit allen möglichen Markenkooperationen, die man haben kann. Und da ist es auf jeden Fall, da wäre es sehr viel günstiger gewesen bei Tokyo Hotel, wenn sie an Nachhaltigkeit gedacht hätten. Also so, das ist ja eine generelle Entscheidung. Ich will da auch jetzt nicht Tokyo Hotel bashen, aber ich meine nur in diesem Kontext, was bedeutet es, nachhaltiger zu sein? Muss das unbedingt immer teurer sein? Würde ich sagen, ganz klar nein.
Das heißt, du bist nicht hauptberuflich Musikerin, sondern machst auch noch das Nachhaltigkeitsmanagement?
Die haben für mich so sehr ähnliche Gewichte. Also das sind beides gleichberechtigt Teile meines Lebens. Und beides macht Spaß und es ergänzt sich ja auch. So,
ja.
Das ist ja total schön, dass es halt so in diesem gleichen Kosmos stattfindet und einfach sich auch gegenseitig bereichert. Und ich habe, das Schöne ist, dass da auch sehr viel Verständnis dafür da ist. Ne? Also wann hat man eine Arbeit, die sagt, ja klar, du hast am Freitag ein Konzert. voll fein, wenn du dann nicht da bist oder so. Ne? Also so, da ist schon eine große Flexibilität auch da und ein Verständnis dafür.
Wie schaffst du es in der aktuellen Welt, so kreativ zu bleiben und halt auch mit so viel Humor an Themen ranzugehen und nicht zu verhärten?
Da habe ich einen Song darüber geschrieben.
Ah, Querverweis, ja.
Naja, Nichts dafür, nichts dagegen ist ja genau das, ne? Also mit Musik, also dieser Song heißt Nichts dafür, nichts dagegen, mit Musik zu verarbeiten, was passiert. Der Refrain ist, und um nicht völlig zu verbittern, gebe ich dem Guten im Menschen noch eine Chance und bis das gesiegt hat, singe ich mich in Trance. Und das ist so dieser Moment, den man irgendwie durch die Musik, wo man so Kraft tankt und dann wieder irgendwie rausgehen kann. Das ist auf jeden Fall eine Seite, die immer wieder da ist. Auch dieses irgendwie, man kann ja sehr schnell mutlos werden. Aber das, was ich rausbringen will oder transportieren will, ist auch eine Entscheidung und auch eine politische Entscheidung. Genau diese Härte, dem etwas entgegenzusetzen oder die Verbitterung, da etwas entgegenzusetzen. Und auch wenn man jetzt, ne, jedes Liebeslied ist ein politisches Statement, wenn man es so sieht, es ist ein Statement für Liebe. Das ist auch eine wichtige Frage, wie politisch möchte man in der Musik sein oder bin ich politisch genug in meiner Musik? Und ich würde sagen, ich bin nicht unpolitisch, aber es ist nicht vordergründig da, sondern ganz oft ist es halt in einem Satz, zum Beispiel jetzt bei der schönen Zeit, also wir hatten eine schöne Zeit, ist der Song und dann ist da eine Zeile, reich ist, wer sich reich fühlt und nicht der, der Kohle macht. Das ist natürlich kein aktuelles März-Bashing, aber es ist eine Grundeinstellung und ich glaube, das ist so das, was viel durch meine Musik durchfließt. Ja, und auf diese Weise bin ich politisch und ich glaube aber eben auch, dass es gut ist, Räume zu haben, die auch befreit sind von dem ganzen Ernst der Welt.
Ja, total.
Also, dass es beides braucht. Und ich glaube, ich bin da relativ in der Mitte. Ich schließe die Welt nicht aus, aber es gibt auch die Leichtigkeit.
Ja. Was machst du denn außer Musik so noch gern?
Ich habe mich auch mal gefragt, ob ich irgendwelche Hobbys habe.
Habe ich eigentlich Hobbys? Ja.
Ich würde sagen, ich habe schon ein sehr, sehr buntes Leben, aber ich habe nicht noch so ein Hobby, was sonst noch konkret ist. Also ich treffe mich schon sehr, sehr gerne mit Freunden oder ich gehe auch sehr gerne in den Wald oder gehe schwimmen. Ich mag es sehr gerne zu schwimmen. Nee, ich hab keine Hobbys. Also oder Musik ist mein Hobby, ne? Oder wenn ich irgendwie freie Zeit habe. Also das Schönste ist, finde ich, also Musik ist ja natürlich auch viel irgendwie Organisation oder Sachen planen oder sowas. Und Konzerte spielen, aber so was ich mache, wenn ich Zeit habe, ist ein Song schreiben. Das ist, glaube ich, so mein Hobby ist Songs schreiben und Freunde sehen. Also ich merke so, ich war jetzt ein bisschen in einer größeren Stadt und jetzt bin ich wieder in meiner kleinen Eberswalde-Stadt und das ist schon echt einfach total schön, so ein bisschen. Ich bin, glaube ich, schon innerlich ein kleines Landei und das zelebriere ich auch. Also weil das ist ja sehr gegen den Trend. Der Trend ist Berlin. Oder große Städte oder es ziehen alle in große Städte. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich sehr gerne nach vorne stelle. Die Schönheit des Landes.
Ja, ich tatsächlich auch. Also ich habe eine Weile, 10 Jahre habe ich in Mannheim gewohnt. Ist jetzt nicht so groß wie Berlin, aber hat schon Großstadtfeeling so. Und wohne jetzt wieder sehr ländlich. Und es ist einfach geil. Ich finde das super hier. Also natürlich hat es Nachteile, gerade auch mit der Erreichbarkeit, ne? Wenn wir jetzt wieder über Nachhaltigkeit sprechen. Ich versuche halt dann viel mit dem Fahrrad zu machen, viel mit dem Bus und so und das Auto halt stehen zu lassen. Es ist halt dann nicht, wir haben ja halt keine Straßenbahn und so. Und der Bus fährt halt manchmal auch nur eine Stunde am Tag. Und ne, also das ist halt alles so ein bisschen, aber einfach diese Natur drumherum, die Stille, die vielen Tiere, die Luft, der Sternenhimmel, Sterne sehen, genau. Das, ja, ich mag das total. Ich denke dann auch immer, bin ich jetzt schon in dem Alter, wo man sagt, ich brauche so nicht mehr so viel, aber nee, ich glaube, es passt einfach nicht zu mir, diese Großstadt. Dieses Gewusel, dieses ständige Gewusel. Das finde ich mal ein Wochenende spannend und dann merke ich, wie es mich sensorisch überreizt, einfach dieses ständige Brummen.
Ja. Für das Land.
Für das Land, für mehr Eier. Okay. haben wir jetzt noch irgendwas Dringendes vergessen oder irgendein Projekt noch nicht angesprochen, was du gern noch erwähnen möchtest oder irgendwas?
Wir haben noch nicht über meine Theatermusik gesprochen.
Du hast recht. Da habe ich das vorhin noch gesagt. Ja, ich habe das hier oben irgendwo reingequetscht und habe es vorhin nicht wiedergefunden. Deswegen liegt das daran. Überleitung. Ich habe heute bei dir auf Instagram gesehen, dass du jetzt auch Theatermusik machst und zwar am Mecklenburgischen Staatstheater für nichts Geringeres als den satanarchologenjakerhöllischen Wunschpunsch von Michael Ende. Wie geil ist das denn? Und erzähl, was heißt denn Musiktheater überhaupt erstmal? Also bist du da live auf der Bühne oder machst du die Musik, die dann abgespielt wird in der Produktion?
Ich werde... Es ist eigentlich ein bisschen wie dann ein Album produzieren und es wird dann abgespielt, aber es gibt auch verschiedene Songs, die dann live gesungen werden von den SchauspielerInnen auf der Bühne. Also es ist Songwriting, ist richtig?
So musical-mäßig so, oder?
Es gibt fünf kleine oder vier, oder müssen wir nochmal gucken, es ist ja alles noch ganz am Anfang. Aber es wird kleine Songs geben, die auf der Bühne gesungen werden. Ja.
Cool.
Und es ist das größte Geschenk, also es gibt viele Geschenke im Leben, aber das ist wirklich eines, was mir so zugeflogen ist und wo ich echt so denke, so, es kann nicht sein, das ist einfach unfassbar geil und ich freue mich riesig auf diese...
Wurdest du angesprochen? Vom Staatstheater höchstpersönlich?
Von der Regisseurin, ja.
Alter, das ist ja geil.
Das ist richtig, richtig toll und ich habe, ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können. Vor allem das Schöne ist ja, erstens, ich wurde angesprochen für dieses Theater. Also schon alles, was jetzt bisher da ist, ist ja schon super cool. Das zweite ist, genau in Schwerin, wo dieses Theater ist, wohnt jemand, der ein super toller Produzent ist, der auf dem Bauernhof wohnt, wo ich leben kann, der ein Studio hat und der das mit mir zusammen macht.
Nee.
Und so passt so ganz vieles so krass zusammen, dass ich denke, das hat nicht nur eine Person hat mir irgendwas geschenkt, das Universum oder an was man auch immer glauben will, hat mir da ein riesiges Geschenk gemacht, da 6 Wochen in Schwerin, wo ich war noch nie in Schwerin, ich werde auch nicht davor hingehen, aber ich habe gehört, es ist wunderschön und ich freue mich einfach riesig darauf, so einen Anlass zu haben, 6 Wochen bei diesen Proben dabei zu sein und in dieser Zeit Songs zu schreiben und mich in diese Welt von Michael Ende reinzubegeben, mit einem Flinter-Team, also Dramaturgin, Regisseurin, die Person, die Requisite und Bühne macht, das sind alles Flinters und es gibt ein paar Schauspieler, ist ja auch fein so, ne, aber so dieses Grundthema, dass man da irgendwie ein cooles Team hat, das ist auch da. Und dann wird mein Name noch im Wunschpunsch, kommt da drin vor. Also es gibt ja nicht so viele. Rosa ist ja ein seltener Name, aber in diesem Buch kommt mein Name vor.
Wirklich?
Ja.
Okay, so genau habe ich das Buch jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber ich
mag's.
Das
musste auch gar nicht, weil es ist nur eine Stelle, aber trotzdem. Es ist der Irrwitzer, der Zauberer, der singt einen Höllenschlager, während er auf so einer Mülltonne rumtrommelt, summt er diesen Höllenschlager und dieser Höllenschlager wird in einer Zeile wird der genannt und das ist die Zeile ist: ruhig Blut, sprach Dracula, als er die Fräulein Rosa sah.
Oh, ist ja fantastisch.
Und so kommt es so von allen Seiten, dass irgendwie da Puzzleteile sich an die richtige Stelle schieben. Und ja, ich freue mich einfach total drauf. Ende Oktober geht's los. Und dann ist Ende November die Premiere. Und dann wird das 40 Mal aufgeführt. Es ist sozusagen dieses Weihnachtsstück, wo dann ganz viele Kinder dahin kommen. Potenziell, also mehrere tausend Kinder werden sich das da angucken. Und dann, und das Schöne ist, dieser Wunschpunsch, das ist ja nicht nur irgendein Kinderstück, was irgendwie eine nette Geschichte ist, sondern es hat fundamentale Kapitalismuskritik, wo ich denke, so, das wusste ich selber nicht mehr. Aber jetzt beim Lesen denke ich mir so, ja, geil, so,
was ja, hat der Michael Ende? Ja, das ist total ein Buch, was man als Erwachsener nochmal lesen kann.
Ja, ja, ja. Das ist so, ist die Geldhexe, die da irgendwie alles sich kaufen will. Und der Irrwitzer, der Zauberer, der da eben die Umwelt verschmutzen muss als seine Aufgabe, ne? Und so.
Das Büchernörgele, an das erinnere ich mich noch. Das Büchernörgele ist ein, der kommt nur ganz am Anfang vor. Das ist so ein kleiner Geist, der wird von Irrwitzer, glaube ich, einfach aufbewahrt in der Flasche. Der hat da ja ganz viel Zeug. Ja. Und ja. Das ist wohl eine Rache von Michael Ende an Reichranitzky, der mal seine Bücher verrissen hat als hier Weltflucht und braucht irgendwie keiner, ne? Und dann hat er das Büchernörgele erfunden, was halt an allem rumnörgelt, was irgendwie Kunst oder Buch ist oder so, ja.
Oh, da muss ich nochmal reingucken, schön.
Jetzt muss ich aber kurz nachhaken, du hast gesagt, Ende Oktober geht's los und Ende November ist Premiere. Das heißt, du hast jetzt 4 Wochen, um das alles zu stemmen, um das alles zu schreiben und überhaupt?
Also diese, während der Proben werde ich die Stücke entwickeln. Das sind 6 Wochen insgesamt.
Mhm. Aber das reicht dir. Also
werde ich sehen, schon, ne?
Ja. Gut, okay.
So ist der Plan.
Ja, ja, ja dann. Ja, cool. Also finde ich ganz spannend, weil hast du schon mal sowas gemacht, so Richtung Theatermusik?
Ich habe mal einzelne Stücke geschrieben für Theater oder für so einzelne Anlässe. Also ich fühle mich da zu Hause in dem Songs schreiben für etwas oder für, ja, mit so einem äußeren Impuls schreibe mal einen Song zu. Da fühle ich mich wohl oder finde ich einfach eine super schöne Aufgabe auch. Aber jetzt so, dass ich ein ganzes Stück von einem Staatstheater begleite, musikalisch ausschmücke, das habe ich noch nie gemacht und finde ich eben auch deswegen so ein Geschenk, weil es einfach eine super tolle Aufgabe ist und weil ich mich da einfach so mega drüber freue und eben die Regisseurin kenne und denke so, das wird alles super, das wird richtig gut und die haben Bock auf mich und überhaupt schon, dass sie mich da reinholen wollen, ist ja auch schon ein schönes Vertrauen oder ein, dass ich da auch rein vertraue, dass das super wird.
Cool. Ich setze übrigens deine Links in die Shownotes dieser Folge. Du hast ja eine Webseite, da gibt's auch einen Shop, da kann man dann auch dein Album vorbestellen. Mhm. Instagram, Facebook, YouTube und dein Newsletter, ne? Und da findet man ja dann auch raus, sobald dieses Stück zum Beispiel jetzt dann auch gespielt wird, falls man in der Nähe von Schwerin ist, dann kann man da ja hingehen und das besuchen. Ja.
Ja.
Dann würde ich jetzt meine letzte Frage stellen, oder?
Ja.
Was wünschst du dir?
Für die Welt natürlich Frieden, mehr denn je. Und dass wir wieder mehr zueinander finden und finden, was uns verbindet und es schaffen, dass wir es schaffen, uns zu verbinden. Und klar, wir müssen politisch streiten und wir müssen widersprechen, aber dass wir auch immer wieder diese Momente finden, wo wir merken, okay, wir sind Menschen und wir haben vieles gemeinsam. Das wünsche ich mir für die Welt, dass wir das nicht vergessen, was wir alles gemeinsam haben. Und für mich persönlich wünsche ich mir einen schönen, entspannten und ruhigen Winter, wo ich ein bisschen in klare Sternenhimmel gucke, in Schwerin.
Das klingt gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Dankeschön.
Ja, fand ich auch total schön. Danke für die Einladung, Leni.
Das war Backstage Folge 194 mit Rosa Hölger. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr findet alle Links zum Podcast, also den Blog, Instagram und Mastodon, sowie Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Außerdem Links zu Rosa. Wenn du dich gerne mal hier im Podcast vorstellen und von deiner Kunst erzählen möchtest, sei es Musik, Schauspiel, Literatur, Malerei, Tanz oder etwas anderes, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer über Anfragen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann immer ihr das hier hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!